온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 424. Wir hoffen, dass ihr genauso gut ins neue Jahr geschlittert seid wie wir und dass ihr jetzt darauf brennt, das erste Info des Jahres zu hören. Dieses steht ganz im Zeichen der Situation in Honduras. Ende November fanden in dem mittelamerikanischen Land Präsidentschaftswahlen statt. Und wie nicht anders zu erwarten, heißt der neue Präsident wieder Juan Orlando Hernández. Und das, obwohl es für wenige Stunden danach aussah, dass der Kandidat der Opposition, Salvador Nasralla, das Rennen machen würde. Doch dann fielen plötzlich die Wahlcomputer aus und als diese endlich wieder ansprangen, hatte ihn Orlando Hernández um Haaresbreite überholt und wurde zum Sieger erklärt. Wer würde da nicht an Wahlbetrug denken? Von einem solchen spricht zumindest die honduranische Menschenrechtsverteidigerin und Journalistin Tomi Morales. In Honduras arbeitet Morales für ein Internetmagazin, welches eine Gegenöffentlichkeit zu den offiziellen Medien schaffen möchte. Dafür wird sie schon seit längerem überwacht, bedroht und angegriffen. Als die Situation in Honduras nach den Wahlen eskalierte, musste Tomi Morales fluchtartig das Land verlassen. Die anhaltenden Proteste der Bevölkerung gegen den Wahlbetrug nahm die Regierung nämlich zum Anlass, den Ausnahmezustand auszurufen und massiv gegen MenschenrechtsverteidigerInnen vorzugehen. Über die aktuelle Situation in Honduras sowie die Forderungen der Zivilgesellschaft an die Regierung und die internationale Gemeinschaft sprach Tomi Morales Anfang Dezember mit dem Ökobüro München. Die Sendung En La Línea wurde auf Radio Lora gesendet. Wir übernehmen die Sendung von Radio Lora, vielen Dank, und haben sie für dieses Info etwas gekürzt. Das komplette Interview könnt ihr demnächst auf unserer Webseite nachhören. Und zuvor kommt noch eine Meldung aus Mexiko. Auch dort schränkt die Regierung fundamentale Bürgerrechte ein. Kurz vor Weihnachten wurden dort zwei Gesetze verabschiedet, die auf der einen Seite den Sicherheitsapparat weiter militarisieren und auf der anderen Seite jegliche kritische Berichterstattung kriminalisieren. Eine interessante halbe Stunde wünschen euch die Ondistas.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien wurde in Mexiko das neue Gesetz zur inneren Sicherheit abgesegnet. In den frühen Morgenstunden des letzten Sitzungstages des Jahres 2017 stimmte der mexikanische Senat dem Gesetzesentwurf zu. Kurz darauf wurde es in der Abgeordnetenkammer ohne große Diskussion durchgewunken. Anwesend waren dabei gerade mal die Hälfte der Abgeordneten. Das Gesetz zur inneren Sicherheit wird sowohl von den Vertretern sozialer Organisationen als auch nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen abgelehnt. Sogar aus dem Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte wurde Bedauern über die Verabschiedung des Gesetzes geäußert. Vor allem die ab jetzt zulässige Übernahme von Polizeiaufgaben durch das Militär wird heftig kritisiert. Damit legalisiert das neue Gesetz, was seit 2006 bereits gängige Praxis ist. Seit Beginn des Krieges gegen die Drogen werden zunehmend Angehörige von Armee und Marine gegen die Kartelle eingesetzt. Oft kommt es dabei zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Ebenfalls in letzter Minute vor den Ferien wurde das sogenannte Ley Mordaza verabschiedet. Als Knebelgesetz wird eine Änderung des Zivilrechts bezeichnet. Diese erlaubt es denjenigen, auf Schadensersatz zu verklagen, der Informationen in Umlauf bringt, welche andere in Misskredit bringen können. Das soll auch dann gelten, wenn besagte Informationen der Wahrheit entsprechen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung darf nach Auffassung der Gesetzgeber nicht das Recht auf unbeflecktes Ansehen und die Ehre beeinträchtigen. Sowohl durch die Militarisierung des Sicherheitsapparates als auch die weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit verabschiedet sich Mexiko einmal mehr von elementaren demokratischen Grundwerten. Doch gerade diese gemeinsamen Grundwerte werden Deutschland stets beschworen, wenn trotz massiver Menschenrechtsverletzungen die Wirtschaftsbeziehungen zu Mexiko ausgebaut oder Waffen in das Land exportiert werden sollen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Contigo, vamos.
gobierno que decretó el estado de excepción para acallar las protestas con un saldo de varios fallecidos. De un recuento de votos que tardó 7 días con cambio radical de tendencia durante un misterioso apagón informático.
¡Hijo de la puta!
Presidente que se presentó a la reelección, aunque la constitución de su país lo prohíbe.
Un muerto en Puente de Anto ahorita. Un muerto en Puente de Anto. Confirmado, un muerto en Puente de Anto.
Y lógicamente, del escándalo mediático y político que estalló a nivel mundial. Ah, no, perdón. De esto último no les hablaré porque no sucedió.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Tommy Morales aus Honduras. Tommy Morales ist eine Journalistin und Menschenrechtsverteidigerin und sie arbeitet in Honduras für ein Internetmagazin, das versucht, den mächtigen offiziellen Medien Kontra zu bieten. Das trägt ihr Überwachung ein, Verfolgung, Angriffe. Sie war schon mal im Exil in Holland.
Ja, Tommy, derzeit sind in Honduras Tausende auf den Straßen und protestieren. Gleichzeitig ist massiv Militär im Einsatz, der Ausnahmezustand wurde verhängt und es gilt eine Ausgangssperre von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Kannst du den Hörern und Hörerinnen in kurzen Worten erklären, was los ist? Wir haben dann noch Zeit für Details.
Gracias por esta oportunidad.
Danke, dass ich heute hier sein kann und berichten. Wie gesagt, es sind Tausende von Menschen gerade auf den Straßen in Honduras. Sie protestieren gegen einen Wahlbetrug durch die offizielle regierende Nationale Partei.
El Partido Oficialista.
Die Leute gehen jetzt massiv auf die Straßen, denn es gab schon 2013 bei der letzten Wahl einen Wahlbetrug, bei der dann eben Juan Orlando Hernández, der amtierende Präsident, als Sieger hervorging. Das möchten die Leute sich nicht auch noch einmal bieten lassen. Und da ja jetzt ein Ausnahmezustand verhängt wurde, der auch mit einer Ausgangssperre verbunden ist von 6 Uhr abend bis 6 Uhr früh und mit der Aussetzung von verfassungsgemäßen Garantien für die Bevölkerung, sind unsere Leute kreativ geworden und hauen jetzt jede Nacht mit Löffeln auf ihre Kochtöpfe. In den ganzen Außenvierteln wird großer Lärm gemacht, um kreativ diese Ausgangssperre zu umgehen.
De expresión que no están avalando este fraude electoral.
Na gut, Tommy, vor wenigen Stunden jedoch hat das oberste Wahlgericht Juan Orlando Hernández zum Wahlsieger erklärt. Das war genau eine Woche nach der Wahl mit rund 52.000 Stimmen Vorsprung vor dem Gegenkandidaten der Opposition, Salvador Nasralla. Wieso spricht in diesem Zusammenhang die Opposition von Wahlbetrug? Welche Anzeichen und Beweise gibt es dafür?
Also der Wahlbetrug beginnt eigentlich schon vor der Wahl, denn die Wiederkandidatur von Juan Orlando Hernández ist illegitim und außerdem verfassungswidrig, also illegal. Er hat sich den obersten Gerichtshof untertan gemacht, damit er ihm die Wiederwahl genehmigt. Die Verfassung sagt aber, es braucht eine Volksabstimmung, um den Verfassungsparagrafen zu ändern, der diese Wiederwahl in Honduras definitiv verbietet. Die Opposition hat die Bevölkerung schon Wochen vor der Wahl gewarnt. Die Opposition hat sich nicht ganz aus Spaß den Namen gegeben, Oppositionsallianz gegen die Diktatur, denn es gab eine massive Kampagne gegen die Gegenkandidaten. Die Medien wurden völlig von der Wahlpropaganda der Nationalen Partei dominiert und das Szenario für den Wahlbetrug wurde schon vorbereitet. Vorbereitet auch im Hinblick auf die Mobilisierung der Armee, der Polizei und weiterer bewaffneter staatlicher Kräfte. Es war also alles schon vorbereitet für dieses Wahlbetrugsszenario. Was am 26. November passiert ist, war, dass die Leute massiv zur Wahl gingen, viel massiver als das erwartet worden war. Und kurz vor 4 Uhr nachmittags gab das oberste Wahlgericht dann ungewöhnlicherweise bekannt, dass die Urnen nicht wie normalerweise bis 5 Uhr parat stünden. Normalerweise gibt es diese Verlängerung, sondern dass pünktlich geschlossen würde und wer draußen in der Schlange noch stünde und noch nicht drin beim Wahllokal hätte Pech gehabt. Das war schon mal das erste Signal, dass etwas seltsam lief. Für 7 Uhr war die erste Hochrechnung versprochen worden. Das war auch die normale Zeit bei anderen Wahlen in Honduras. Alle Menschen waren dann sehr verwundert, dass nur Schweigen herrschte und das oberste Wahlgericht erst nach großem Druck um 2:30 Uhr morgens am nächsten Tag ein erstes Ergebnis bekannt gab. Und auch dieses war dann ganz überraschend, nämlich nach Auszählung von etwa 85% der Stimmen lag der Kandidat der Opposition Salvador Nasralla mit 5 Prozentpunkten vorne. Politischen Analytikern zufolge und auch einem Mitglied der Wahlbehörden des obersten Wahlgerichts zufolge war mit dieser Stimmenanzahl zu dem Zeitpunkt der Vorsprung von Salvador Nasralla, dem Oppositionskandidaten, bereits unumkehrbar. Es passierte dann aber ein Absturz sämtlicher Server der Wahlbehörde und Wunder über Wunder, als nach 5 Stunden des Serverzusammenbruchs die Maschinen wieder ansprangen, lag der Kandidat der Nationalen Partei und amtierende Präsident Juan Orlando Hernández plötzlich knapp 2 Prozentpunkte vorne.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Tommy, die ursprüngliche Tendenz der Wahlergebnisse und die massiven Proteste zeigen ja, dass große Teile der Bevölkerung und bei weitem nicht nur die Linke Juan Orlando nicht mehr als Präsidenten wollen. Wenn es nach der Verfassung gegangen wäre, hätte er ohnehin nicht mehr kandidieren dürfen. Warum ist Juan Orlando denn so unbeliebt?
Also die jetzt wirklich aufkommende große Gegnerschaft gegen Juan Orlando Hernández weit über die Linke hinaus kommt daher, dass er wirklich versucht, eine Diktatur in Honduras zu errichten. Warum sage ich Diktatur? Einfach deshalb, weil die verschiedenen Kräfte des Staates in Honduras nicht mehr unabhängig funktionieren. Es gibt keine Gewaltenteilung mehr. Juan Orlando hat sich die Staatsanwaltschaft, das Justizministerium unterworfen und auch das Heer und sämtliche Sicherheitskräfte. Und er beherrscht über die Mehrheit der Nationalen Partei auch den Kongress. Gleichzeitig hat er der verarmten Bevölkerung in Honduras, 75% der Honduraner und Honduranerinnen leben in Armut, wirtschaftlich nichts zu bieten. Und die Teile der Bevölkerung, die in extremer Armut leben und wirklich in der Misere sind, auch noch angewachsen. Ein weiterer Punkt, warum Juan Orlando nicht mehr gut angesehen ist in der Bevölkerung, ist die Verwicklung seiner Partei, der Nationalen Partei, in einen großen Korruptionsskandal 2015. Die Menschen haben das nicht vergessen. Sie sind damals auch schon massiv auf die Straßen gegangen in der Fackelzugbewegung und haben gefordert, dass es eine internationale Aufklärungsmission mit einem starken Mandat geben müsste. Damals hat der Präsident zugegeben, dass Mittel aus der Sozialversicherung, aus der Krankenversicherung für die Kampagne seiner Partei verwendet worden waren. Die Leute wissen, dass aus fehlender medizinischer Behandlung, fehlender Medikamente mehr als 3000 Menschen in den honduranischen Krankenhäusern gestorben sind aufgrund dieses Korruptionsskandals und das haben sie nicht vergessen.
Otros dos elementos también puede ser.
Und ein weiterer Punkt ist die Verwicklung von Personen aus der Regierung mit den Drogenkartellen. Es gibt mehrere Menschen, die ausgewiesen wurden aus Honduras, denen in den USA der Prozess gemacht wird. Und diese Leute haben verschiedene Regierungsmitglieder angeklagt. Sie wären in illegale Geschäfte verwickelt und Gelder aus dem Drogenhandel seien für die Wahlkampagne von Juan Orlando Hernández verwendet worden. Diese Vorwürfe betreffen den früheren Präsidenten Porfirio Lobo. Sie betreffen Juan Orlandos eigenem Bruder Tony Hernandez, und kurz vor der Wahl erschien auch ein Bericht der New York Times, in dem davon die Rede ist, dass Juan Orlando Hernandez selbst für seine Kampagne Drogengelder erhalten hat.
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador.
Ja, danke Tommy für diese Ausführungen. Also neben den vielen Problemen, die du angesprochen hast, ist Honduras ja auch ganz allgemein bekannt für die Repression gegen Menschenrechtsverteidiger, Umweltschützer, Journalisten oder Anwälte. Derzeit eskaliert die Situation. Es gibt seit der letzten Woche, seit vergangenem Sonntag, schon mehr als 10 Tote im Zuge der Proteste. Die Grundrechte sind außer Kraft gesetzt. Wir sehen in sozialen Medien Berichte über Militär und Militärpolizei, die mit Tränengas und scharfer Munition auf Demonstrantinnen und Demonstranten schießt. Was ist in all diesem Szenario die Reaktion der internationalen Gemeinschaft?
Es war der Staatsstreich 2009, der die Grundlagen gelegt hat für die jetzige schlechte Menschenrechtssituation und die Repression in Honduras. Die Grundlagen auch gelegt, indem in Honduras fast vollständige Straflosigkeit herrscht. Seit dem Putsch wurden 68 Journalisten und Journalistinnen ermordet. Nur in 4 Fällen gibt es ansatzweise sowas wie eine Aufklärung. Es wurden mindestens 120 Menschenrechtsverteidiger, Verteidigerinnen, Menschen, die die Umwelt und den Grund und Boden von indigenen Völkern etc. verteidigt haben, wie zum Beispiel Berta Cáceres, ermordet. Alle diese Morde blieben straflos. Sämtliche Bewegungen, zum Beispiel gegen große Bergbauprojekte, gegen Wasserkraftprojekte, auch gegen große Photovoltaikprojekte, werden immer mit Repression und Kriminalisierung beantwortet. Der Regierung kam es hauptsächlich darauf an, Konzessionen im ganzen Land an transnationale Unternehmen zu übergeben. Und die Repression war von Anfang an, seit 2009, ein Grundstein der honduranischen Politik. Der jetzige Ausnahmezustand ist unserer Meinung nach eine Art von Lizenz zum Töten für die staatlichen Sicherheitskräfte. Das zeigen auch die ersten 3 Opfer. Nach der Verhängung des Ausnahmezustands wurden 3 Jugendliche bzw. Kinder ermordet. Das erste Opfer war ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, namens Kimberly, die von Militär erschossen wurde. Es folgte David, 13 Jahre alt, und Wilma mit 9 Jahren. Insgesamt gibt es offizielle Zahlen, die von 10 Toten seit der Verhängung des Ausnahmezustands vor kurzem sprechen. Das sind aber nur die offiziellen Zahlen. Wie viele Opfer es wirklich gibt, wissen wir derzeit nicht. Wir wissen derzeit von 20 Verletzten, die offiziell in den Krankenhäusern in Honduras registriert sind. Und wir wissen, dass es jede Nacht Militärrazzien gab. Militär sind in Häuser eingedrungen, haben auch Leute in Autos ohne Nummernschilder mitgenommen. Es ist nicht ganz klar, wie viele Verschwundene, Verschleppte es momentan gibt. Sichere Daten haben wir über einen Jungen, wo seine Eltern gemeldet haben, dass er vom Militär verschleppt wurde und nicht mehr aufgetaucht ist. Bis jetzt war die internationale Gemeinschaft doch recht schweigsam. Die einzigen, die sich geäußert haben, waren bisher internationale Menschenrechtsorganisationen, NGOs, auch das Hochkommissariat der Vereinten Nationen, das ein Büro in Honduras hat sich geäußert. Und die Organisation amerikanischer Staaten hat zumindest gefordert, dass niemand zum Wahlsieger erklärt werden darf, bevor nicht alle Wahlakten einem Check unterzogen sind.
Además de que hubo una clasificación por parte del gobierno.
Was sonst noch so zur internationalen Gemeinschaft zu sagen wäre, ist das ein Problem auch ist, dass internationale Wahlbeobachter dann von den honduranischen Behörden nicht zugelassen wurden für die Wahlbeobachtung, wenn klar war, dass sie Menschenrechtsbeobachter sein würden. Die Leute konnten zwar zum Teil einreisen, einige auch nicht, einige wurden stundenlang auf Flughäfen festgehalten. Sie konnten aber vor Ort nur bis zur Tür der Wahllokale gehen und sie durften nicht beobachten, was drinnen stattfand. Weitere Menschenrechtsbeobachter wurden auch ausgewiesen, schon im Vorfeld. Und ein seltsames Datum am Rande ist auch noch, die USA haben derzeit gar keinen Botschafter in Honduras.
No hay embajador de los Estados Unidos en el país.
Ja, Tommy, bisher haben die USA dem Wahlgericht zu seiner restlichen Auszählung gratuliert und damit eigentlich dem Wahlbetrug zugunsten des Kandidaten Juan Orlando der rechtsgerichteten Nationalen Partei, also quasi freie Bahn gegeben. Damit ist vermutlich der Gegenkandidat der eigentliche Wahlsieger der Wahlen. Der ist eigentlich auch kein wirklich linker Kandidat. Aber wieso haben die USA oder Europa Angst vor einem etwas demokratischen oder einem bisschen fortschrittlicheren Honduras?
Also diese Ängste beziehen sich weniger auf die derzeitige Oppositionsallianz als vielmehr auf einen Teil dieser Allianz und die Partei Libre. Und sie gehen zurück auf den eben schon erwähnten Staatsstreich. 2009 wurde ja dieser zivil-militärische Putsch gegen den Präsidenten Mel Zelaya ausgeübt. Warum? Zelaya hatte sich ein wenig den Interessen der Bevölkerung angenähert, hatte versucht, Maßnahmen für die Zivilbevölkerung durchzuführen, die sozialen Bewegungen ernst genommen, Maßnahmen durchgeführt wie die Einführung eines würdigen Mindestlohns für die Bevölkerung. Das hat etlichen Teilen der Unternehmerschaft nicht gefallen, und weil es ihren Interessen schadete. Ein ausschlaggebender Punkt war damals eben auch die Annäherung von Mel Zelaya an Chavez, Venezuela und den ALBA-Pakt.
Considerando que Manuel Zelaya no es una persona de izquierda.
Also Manuel Zelaya ist, wie ja schon gesagt wurde, jetzt einer der treibenden Kräfte der Oppositionsallianz. Er ist Salvador Masralla, sage ich hier jetzt in Klammern dazu, ist ein Sportreporter, der keine lange politische Karriere jetzt hat. Zelaya ist natürlich auch kein Linker, aber er hätte eine gewisse fortschrittliche Politik in Honduras durchsetzen können, die mehr den Armen als den Reichen genützt hätte. Die Organisation amerikanischer Staaten und die USA haben das sehr genau wahrgenommen und haben dann das Gespenst wieder aufleben lassen, der Bedrohung durch den Kommunismus, das sie bei solchen Gelegenheiten immer wieder aufleben lassen. Und die religiösen, ökonomischen, politischen Eliten, also die Oligarchie in Honduras, schloss sich dann mit ihnen zusammen, um den Staatsstreich zu orchestrieren. Letztendlich ging es damals wie heute darum, dass die Vereinigten Staaten eine gewisse Kontrolle über das honduranische Territorium ausüben wollen.
Honduras es un patio trasero de los Estados Unidos y tiene también varias alianzas con gente que está como por ejemplo el señor Almagro, que siempre llega a darle palmaditas a Juan Orlando Hernández, entonces tiene lazos estrechos de amistad con ellos.
Warum auch jetzt diese Kreise die Macht kein bisschen loslassen wollen, hat nicht nur mit der territorialen Kontrolle durch die USA zu tun, sondern eben auch mit der Kontrolle, die die Regierung von Honduras transnationalen Konzernen überlassen hat, um die natürlichen Ressourcen von Honduras auszubeuten. Das wurde alles gesetzgeberisch gut abgesichert. und ein großer Teil des Landes ist konzessioniert. Auch das will man natürlich jetzt nicht zurückgeben.
Okay, wenn wir nochmal zurückgehen jetzt auf das Szenario der Wahlen und dieses Wahlbetrugs, so sehen wir sehr große Proteste und es scheint sich abzuzeichnen, dass die Bevölkerung sich einen abermaligen Staatsstreich durch Wahlbetrug nicht gefallen lassen wird. Was sind deine Prognosen? Wie geht es jetzt nun weiter in diesem Szenario?
Vemos un escenario bastante complicado en el contexto actual, ya que
also das Szenario, das wir jetzt sehen, ist ziemlich bedrückend. Das Dekret für den Ausnahmezustand und die Aufhebung der verfassungsmäßigen Garantien sieht nämlich keine Ausnahmen vor, zum Beispiel für Menschenrechtsbeobachterinnen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, wirklich mit gewiss wenigstens minimalen Sicherheitsgarantien zu beobachten, was im Land vor sich geht. Und die bewaffneten Kräfte, vor allem die Sicherheitskräfte des Staates, säen entsprechenden Terror. Das ist sehr, sehr gefährlich. Es erinnert mich an eine Rückkehr in die 70er und 80er Jahre, als in Honduras Todesschwadronen wüteten. Heute sind diese Todesschwadronen die offiziellen Schwadronen der Armee und der Elitegruppen des Militärs, die von Juan Orlando Hernández aufgebaut wurden. Die Menschen verteidigen aber weiterhin ihre Rechte auf den Straßen.
Ja, in diesem sehr problematischen Szenario, was sind eure Forderungen an die internationale Gemeinschaft oder was können wir hier als Zivilgesellschaft tun, um die legitimen Forderungen der protestierenden Menschen in Honduras zu unterstützen?
La comunidad internacional debe entender.
Das Wichtigste wäre, dass die internationale Gemeinschaft als erstes versteht, dass es jetzt nicht um ein Machtspielchen zwischen zwei verschiedenen Kandidaten geht, sondern dass es wirklich um die Hoffnung einer unterdrückten Bevölkerung geht, einer Bevölkerung, die es einfach nicht mehr aushalten kann, unter diesen Bedingungen zu leben und dass es nicht möglich ist, diese Hoffnung jetzt völlig niederzuschlagen. Die internationale Gemeinschaft müsste verstehen, dass die honduranische Bevölkerung diese extreme Ungleichheit zwischen Superreichen und Extremarmen nicht mehr aushält und mit dieser Wahl einfach auch ausdrücken wollte, dass eine gerechtere, gleichere Gesellschaft notwendig ist.
La creación de una sociedad más equitativa, igualitaria y que pudiesen tener una vida digna todas y todos, ¿no? Y por el silencio de la comunidad internacional,
solange die internationale Gemeinschaft weiter schweigt, wird das Morden weitergehen. Und wenn nicht alle Augen aus dem Ausland jetzt auf Honduras gerichtet werden und auch ganz praktisch dadurch auf Honduras gerichtet werden, dass Delegationen geschickt werden, die auch längerfristig die Situation beobachten, Menschenrechtsdelegationen, so lange wird dieser Wahlbetrug von Juan Orlando Hernández und seiner nationalen Partei ebenso straflos bleiben. Deswegen ist der Aufruf, alle Augen müssen auch längerfristig auf Honduras gerichtet bleiben.
Con este fraude electoral que ha sido protagonizado por el Partido Nacional y su candidato Juan Orlando Hernández.
Pasa la esperanza. Casas de cartón.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de